Jesu Namen. Liebe Gemeinde, die Schlagzeilen aus der vergangenen Woche. Altbundeskanzler Schröder verspricht zum fünften Mal die Treue. Dritte Trennung, Katie Price will endgültig die Scheidung. Und dann der politische Knaller, Donald Trump kündigt das Atomabkommen mit dem Iran. Liebe Gemeinde, was Bündnisse und Treueversprechungen und Abkommen unter Menschen wert sind, das wird uns tagtäglich und sehr schmerzhaft vor Augen geführt. Und was sind die ganz konkreten Folgen? Der Ehemann von Sejong Kim will Schröder wegen der seelischen Qualen, die ihm der Eingriff in die Ehe und die Trennung verursacht hatte, auf 77.000 Euro Schmerzensgeld verklagen. Außereheliche Affären waren in Südkorea in der Tat bis 2015 noch strafbar. Jetzt aber nicht mehr. Es sind einfach zu viele, die den Bund fürs Leben vorzeitig brechen. Und was das Atomabkommen mit dem Iran anbelangt, zittert ja die ganze Welt vor einem neuen atomaren Wettrüsten, jeder gegen jeden im Nahen Osten. Liebe Gemeinde, es hat Folgen, wenn Bündnisse und Verträge aufgekündigt werden. Im persönlichen Bereich hat es Folgen und es hat im weltpolitischen Bereich Folgen. Und das war vermutlich schon damals so und auch der Grund, warum Verträge mit einem solchen blutigen Ritual geschlossen wurden, um den blutigen Ernst eines solchen Vertrages zum Ausdruck zu bringen. Der Bund mit Abraham war ein einseitiger Bund. Abraham darf empfangen. Gott selber verpflichtet sich. Der Bund mit Mose war ein beidseitiger Bund. Ein Bund, der auch das Volk in die Pflicht nahm. Unser heutiger Predigtext spricht von einem neuen Bund, weil auch dieser Bund mit dem Volk, der Sinai-Bund, kläglich gescheitert war, was das Verhalten der Menschen anbelangte. Aber dieser neue Bund geht nicht vor nach dem Muster des alten Bundes, des Sinai-Bundes. Es geht nicht um die gleichen hoffnungslos untreuen und selbstbezogenen Menschen. Das wäre ein Anlauf, der genauso jämmerlich an der Widerborstigkeit und der Unfähigkeit des Menschen zur Treue scheitern müsste. Die letzten Versuche auch. Nein, es heißt, siehe, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Gott setzt bei diesem neuen Bund gar nicht mehr an, dort an, wo es am Menschen selber liegen könnte, ob es diesmal klappt oder nicht. Denn Gott selber will dafür sorgen, dass seine Gebote, seine Weisungen bei den Menschen auch ankommen, hineingelegt werden in sein Herz, dass sein Herz verwandelt wird und den Übereinklang schlägt mit dem Herzen Gottes. Dass der Sinn des Menschen sein Wollen, sein Wünschen, sein Planen, sein Gehen, sein Reden im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Der neue Bund steht für eine völlige Sinneserneuerung, für ein Herz, das Gott zugewandt ist, ein Herz, das für Gott brennt. Die frühen Christen haben den neuen Bund, von dem der Prophet Jeremia spricht, in Jesus Christus als erfüllt gesehen. Und wir lesen es ja auch in Matthäus 26, wo es heißt, und Jesus nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus sagt seinen Jüngern in diesen Worten seine Nähe zu. und dass es ihnen blutiger Ernst ist, mit diesem Versprechen bei ihnen zu bleiben, sollte sich wenig später auf Golgatha zeigen. Und Jesus nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus meinte das genauso, wie er es gesagt hat. Und das feiern wir ja bis heute im Abendmahl. Aber der Bund Gottes mit Israel wird dadurch nicht einfach hinfällig. Gott steht zu seinen Zusagen. Und darum tun wir als Christen auch gut daran, uns nicht zu Richtern darüber aufzuspielen, welchen Weg Gott mit seinem auserwählten Volk gehen wird. Viele verstehen das Wort vom Propheten Jesaja mit dem neuen Bund so, als ob wir Menschen heute automatisch zum neuen Bund dazugehören und die Menschen damals zum alten Bund dazugehörten, der aus und vorbei ist. Wenn es wirklich so wäre, dass wir alle dazugehören, dann müsste es doch unter uns wirklich anders aussehen. Mit unserem Reden, mit unserem Denken, mit unseren Reaktionen. Sind sie im Einschlag mit dem Herzschlag Gottes, im Einklang mit dem Herzschlag Gottes? Ich glaube, dieser neue Bund, von dem der Prophet Jeremia redet, ist Jesus Christus selbst. Und wir sind dann im neuen Bund, wenn wir in Jesus Christus sind, wie es ganz häufig im Neuen Testament ausgedrückt wird, in Jesus Christus sind. Dann sind wir im neuen Bund. An jedem Tag, sagt Jesus zu seinen Jüngern, werdet ihr erkennen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Und das biblische Wort für erkennen hat sehr viel mit einer Beziehung zu tun, sehr viel mit Gemeinschaft zu tun. Mit einer sehr engen Gemeinschaft. Bis hin zu einer sehr engen körperlichen Gemeinschaft. Adam erkannte Eva und sie war schwanger. Das ist biblisches Erkennen. Enge Gemeinschaft. Erkennen hat aber auch wesentlich mit Bekennen zu tun. Wer nicht bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes, sagt Jesus. Aber das ist nun nicht gemeint als heroischer Kraftakt, dann wäre es ja doch wieder unsere Leistung, sondern im Sinne, wir können dann gar nicht mehr anders. Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt und wir im Gleichtakt mit Gottes Herzen schlagen, dann können wir gar nicht anders, als ihn zu bekennen. Jeremia hat damals natürlich noch nicht gewusst, wie das zugehen wird mit der Verwirklichung des neuen Bundes. Er wusste nur, Gott wird etwas ganz Neues schaffen. Etwas, was nicht abhängig ist von unserer eigenen Kraft, von unseren eigenen Entscheidungen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Ich will es tun. Und in diesem Sinn ist dann auch das spätere Wort des Apostels Paulus in Römer 8 zu verstehen, wo er sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich will es tun. Ich will sie antreiben. Ich will ihr Atem sein. Ihr Leben sein. Und wenn Jesus Christus selbst der neue Bund ist, den Gott uns anbietet, und es sein Geist ist, der uns belebt, der uns neu und anders denken und handeln lässt, dann gehören wir zu diesem neuen Bund, wenn wir in Christus sind. Aber was heißt das? In Christus sein. Manchmal sprechen wir davon, dass jemand in der Sonne liegt. Oder im Wind steht. Und damit meinen wir ja, jemand ist dort, wo die Sonne scheint, setzt sich aus der Wirkungsmacht der Sonne, ihren Strahlen, empfängt ihre Wärme. Oder wenn jemand im Wind steht, lässt er sich den Wind um die Nase blasen oder wird sogar angetrieben, wenn der Wind stark genug ist. Und in Christus sein heißt entsprechend, in den Wirkungsbereich von Jesus, sich hineinzubegeben. Sich unter den Einfluss seiner Kraft zu stellen, seinen Geist wählen zu lassen, ihn Licht der Welt sein zu lassen und dort zu stehen, wo dieses Licht scheint. Welche der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder. Das Wirken des Geistes ist zwar leider nicht immer, aber durchaus immer wieder spürbar. Ein Segler kann es durchaus merken, ob Windstille ist oder ob eine frische Brise weht. Ob eine frische Brise sein Boot vorwärts bringt. Und wir können auch etwas davon spüren, ob es in unserem Leben geistlich vorwärts geht oder ob Stillstand angesagt ist oder sogar Rückschritt. Und Christus in mir, das bedeutet, Jesus will mich bewegen. Er will mein ganzes Leben durchdringen. Mein ganzes Leben und nicht nur einzelne Lebensbereiche. Jesus und Glaube ist nicht irgendwie ein weiteres Thema neben den vielen anderen Themen, die uns bewegen, neben den Hobbys, die wir haben, der Familie, dem Beruf. Nein, alle Lebensbereiche sind von Jesus, sollen von Jesus durchdrungen sein, von seinem Geist. Unser Reden, unser Denken, unsere Blicke. Zum Beispiel verändert Jesus auch den Blick auf Situationen im Alltag. Wir lernen immer mehr mit seinen Augen zu sehen und nicht aus dem Bauch heraus zu beurteilen. Und vielleicht fangen wir dann auch an zu denken, was könnte der Grund sein, dass diese Person so und so reagiert, statt sofort auf Abwehr zu gehen, sofort auf Angriff zu gehen. Und vielleicht bekommen wir auch einen Blick dafür, dass hinter manchen Konflikten, die wir haben, auch ganz andere Mächte stehen. Mächte, die ein Interesse daran haben, Menschen auseinanderzubringen, Beziehungen zu zerstören, unsere Gemeinschaft zu zerstören mit unserer Hand. Und dann werden wir vielleicht gnädiger mit der Person, die missbraucht wird von einer fremden Macht. Und Jesus gibt uns auch Liebe für Menschen, die wir aus eigener Kraft nicht lieben können. Er schenkt uns Vergebung für Menschen, denen wir aus eigener Kraft nicht vergeben können. Das ist seine Kraft, sein Geist. Und er gibt uns Kraft, auch im Alltag Dinge anzupacken, anzugehen, die wir aus eigener Kraft scheuen würden, die wir links liegen lassen würden, die wir vermeiden würden, genauso wie Personen, die wir nicht leiden können. Und darum ist es immer wichtig zu fragen, Jesus, was willst du tun? Was willst du, dass ich tue in dieser Situation? Der Apostel Paulus drückt das, was passiert, wenn wir zum neuen Bund dazukommen, wenn wir zum neuen Bund Ja sagen, den Gott uns anbietet, er drückt es auf ziemlich radikale Weise aus. In Römer 6 schreibt er, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. So, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Gekreuzigt, tot. Neuer Bund heißt also, wir müssen sterben. Unser alter Adam muss sterben in uns. Damit der neue Mensch, wie Gott sich ihn gedacht hat, aufleben kann. Der Mensch, der zum Bilde Gottes geschaffen wurde. In Galater 2 schreibt Paulus dazu, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Und das heißt auf Deutsch, im neuen Bund geht es nicht mehr um mich. Es geht um ihn. Es geht nicht mehr um meinen Willen, sondern um seinen Willen. Es geht nicht mehr um meine Kraft, sondern um seine Kraft. Er ist der Fahrer, ich bin der Beifahrer. Und wir sollten nicht versuchen, diese Plätze zu tauschen, das geht schief. Er bringt mich ans Ziel. Aber es ist auch sinnvoll, nicht auszusteigen, sondern diesen Platz einzunehmen und im Auto zu bleiben. Ich darf Ja sagen dazu, dass Jesus besser Auto fahren kann als ich. Dass er mein Lebensschiff besser steuern kann als ich selber. Dass er alles besser macht als ich. Und ich freue mich daran und bin erleichtert, dass es eben zuallererst nicht von mir abhängt, ob ich ankomme oder nicht. In Christus heißt also, im neuen Bund zu sein, heißt also, was zählt, ist nicht mehr, was ich kann oder nicht kann, was ich bin oder was ich nicht bin. Was allein zählt, ist, was er ist und was er kann und was er mit mir vorhat. Ich bin nicht heilig, aber er ist heilig. Ich bin nicht voller Liebe und Vergebung, aber er ist es, voller Liebe und voller Vergebung. Ich kann eben nicht, aber er kann. Ich schaffe es nicht, heilig und gehorsam zu leben. Gott sei Dank ist er meine Heiligkeit. Er ist meine Gerechtigkeit. Christus zu sein heißt zugleich auch, meine Sünden, meine Schwachheit, mein Versagen, mein ganzes Elend aus der Vergangenheit, alle Fehler, Versäumnisse, das ist gar nicht mehr das Thema, sondern seine Vergebung. Ich brauche nicht die ganze Zeit zurückzuschauen, sondern nach vorne schauen, sondern nach oben schauen. Ich darf fröhlich nach vorne schauen, weil Gott jeden Tag einen neuen Anfang mit mir macht. Und darum sollte unsere ganze Grundeinstellung in unserem Glauben, in unserem Leben sein, unsere ganze Lebenshaltung: ich kann nicht, aber du kannst. Zinzendorf hat es in einem seiner Lieder so ausgedrückt: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Nur damit, mit nichts anderem, nicht mit meinem Leisten. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und dann heißt es weiter: drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich weiß, manche haben so ein bisschen Probleme mit dem Blut und so, diese Geschichte, aber vielleicht hilft uns der Blick in die Vergangenheit, was damit gemeint ist, der blutige Ernst dahinter. Warum es so wichtig ist, einen Vertrag ernst zu nehmen, zu seinen Zusagen zu stehen, vielleicht hilft es uns zu verstehen, dass dieses Blut darum fließen musste, weil es Jesus blutig ernst ist mit seinem Versprechen, mit seiner Liebe. Das Blut des neuen Bundes, das Blut, das er für mich vergossen hat, damit ich selber nicht bluten muss für meine Schuld. Genau daran, so sagt der Prophet Jeremia, wird man auch den neuen Bund erkennen. Und den, der für diesen neuen Bund steht, der selber dieser neue Bund ist. Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Wenn ich in Christus bin, wenn ich zu ihm fliehe, auf ihn traue, was passiert dann? Dann sieht Gott gar nicht mehr auf mich, denn ich bin ja in Christus, sondern er sieht seinen Sohn. Wir haben heute Muttertag und die Bibel redet von Gott eben nicht nur als von einem Vater, sondern auch von einer Mutter. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir ein etwas gewagtes Bild heute auch gebrauchen, mit in Christus zu sein. Nämlich wie ein Embryo im Leib der Mutter zu sein. Wir können Embryo gar nicht angucken, wir sehen die Mutter, wenn wir auf den Bauch schauen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er seinen Sohn, nicht uns. Nicht unser Versagen, sondern den, der sich vor uns stellt, der uns schützt, in dem wir geborgen sind. Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Er sieht seinen Sohn. Was kann denn ein Kind im Mutterleib? Ein Embryo. Was für Fähigkeiten hat ein Embryo? Wissen Sie vielleicht besser als ich, vor allem die Frauen unter uns. Verraten Sie es mir, sagen Sie es, eine echte Frage, ich weiß es nicht so genau. Was kann ein Embryo alles?
Strampeln.
Strampeln, okay. Also wir können strampeln, immerhin. Wir können strampeln. Manchmal strampeln wir uns ab und kommen doch nicht weiter. Okay, Embryo kann strampeln. Ein Punkt für den Embryo. Was gibt's noch?
Wachsen.
Wachsen. Aber nicht seine Leistung, oder? Wachsen tut's, weil es eng verbunden ist mit der Nadelschnur. Nicht, weil es sagt, jetzt wachse ich, jetzt bin ich groß und stark, jetzt spreng ich mich an. Und geht von ganz alleine. Was kann? Was ist die Leistung von einem Embryo?
Nichts.
Daumen lutschen.
Genau! Das können Embryos, Daumen lutschen. So viel können wir, Daumen lutschen. Halleluja, immerhin. Was können Embryos noch?
Freude noch.
Ja, sich freuen, Purzelbäume schlagen, sich die Schnur um den Hals rumlegen und so. Sie können auch an der Schnur ziehen, sogar Knoten reinmachen, habe ich gelesen. Aber vor allem ist die Nabelschnur dazu da, die enge Verbindung zu dokumentieren, Sauerstoff, Nährstoff hineinfließen zu lassen in den Embryo. Aber so furchtbar viel ist es wirklich nicht, sind wir ehrlich, was ein Embryo kann. Es kann aber eins, es kann hören. Auf irgendeine wundersame Weise. Man weiß, dass wenn Mütter bestimmte Lieder ganz oft singen, Gute-Nacht-Lieder, was immer, den Bauch vielleicht damit streicheln, dass diese Lieder oft zu den Lieblingsliedern ihrer Kinder später werden. Das ist erstaunlich. Und es gibt sogar eine Studie der Universität Valencia, die ein Trainingskonzept untersucht hat von einem kalifornischen Arzt, wo es um die pränatale Erziehung, Begleitung geht, also die noch geschieht, wenn das Kind im Mutterleib ist. Und die kamen zum Schluss, dass Babys, die während der Schwangerschaft bis zu 70 Stunden Musik hören, später sprachbegabter sind, eine bessere Feinmotorik entwickeln. Und dieser kalifornische Arzt hat sogar herausgefunden, dass Kinder im 9. Monat schon fähig sind, den Atemrhythmus an Beethovens 5. Sinfonie anzupassen, wenn die Mutter ihm diese 5. Sinfonie während der Schwangerschaft oft genug vorspielt. Ich kann sagen, ja, und das ist überhaupt erstrebenswert, sein Atemrhythmus da nach Beethoven auszurichten. Aber vielleicht kann uns dieses Experiment eines zeigen. Wenn wir hören auf die Melodie, die Gott uns vorspielen will, den Klang seiner Worte, den Klang seiner Stimme, dann wird es immer mehr zu unserem Klang in uns, den wir aufnehmen, der zu unserem Lieblingsklang wird, wie beim Embryo im Leib der Mutter. Das ist auch ein schöner Gedanke. Liebe Gemeinde, wenn Christus der neue Bund ist und wir in ihm sind, dann dürfen wir von ihm auch lernen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Was ihm wichtig ist. Und das wird auch uns wichtig. Was für ihn schön ist, das wird dann auch für uns schön. Und darum haben wir auch viel Grund, fröhlich nach vorne zu schauen, denn er hat einen guten Plan für unser Leben. Wir haben einen Grund, fröhlich nach vorne zu schauen, voller Zuversicht. Auch auszuschauen nach dem Neuen, was Gott uns noch schenken will. Nach einem neuen Herz, das er uns schenken will, er hat es versprochen. Nach einem neuen Sinn, er wird ihn uns schenken, er hat es versprochen. Nach einem neuen Leben, er hat es versprochen, er wird es uns schenken. In Christus haben wir es jetzt schon. Aber eines Tages werden wir es sehen und es wird für alle sichtbar sein. Eines Tages. Amen.